Young Euro Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
Mit Julia Kaiser. Heute ist zu Besuch das Nationale Jugendorchester der Niederlande mit Twan Dubbers, Orchestermanager, und Konstantin Simon, Fagottist und überhaupt gar kein Holländer. Wo kommst du her? Erzähl mal, Konstantin.
Ich bin halb Deutscher, halb Italiener und bin in der Schweiz aufgewachsen. Bin dann mit 18 Jahren in die Niederlande gezogen, um mit meinem Bachelorstudium anzufangen. Und habe mich dann recht früh beim Orchester angemeldet, weil mich die Projekte sehr angesprochen haben. Und ja, mein erstes Projekt war dann Stravinsky, Sacre du Printemps. Und seitdem bin ich Fagottist im Orchester.
Und auch bei Young Euro Classic schon gewesen?
Genau. Mit Petruschka haben wir da in Berlin sind wir da aufgetreten.
Das heißt, du kennst die Vorbereitungsphase und kannst uns da gleich mehr zu erzählen. Twan Dubbers, ihr nehmt also nicht nur inländische Studierende, ihr nehmt zur Not auch mal jemanden aus dem Ausland, wenn er ein cooles Instrument spielt, oder?
Es ist unbedingt eine der schönsten Instrumente des Orchesters. Und ja, es ist so, dass wir sind ein Nationaljugendorchester, aber wir sind da für alle, die an holländischen Musikhochschulen studieren. Und derzeit gibt es viele, viele Ausländer, nicht nur aus der Schweiz, Italien, Deutschland, aber auch vor allem aus Spanien, Portugal. Es gibt es wahrscheinlich über 40% unserer Mitglieder, die sind nicht holländisch.
In Wirklichkeit ist Orchestermusik sowieso was Internationales, und das ist sehr wichtig, das auch zu zeigen, dass man international offen ist.
Klar, ja, und natürlich gibt es, wir haben mehrere Orchester innerhalb von unserer Stiftung. Es gibt auch ein Jugendorchester. Wir sind da für die 18- bis 26-Jährige. Aber wir haben auch noch unsere Freunde vom Jugendorchester der Niederländer. Und die fangen schon an, am 14 Jahre alt bis 22. Und die sind fast hundertprozentig holländisch. Nachdem die ein bisschen weitergehen und studieren, werden wir sie auch aufnehmen. Aber dafür gibt es Probespiele. Also das ist nicht gesagt, dass es automatisch diesen Fluss gibt von einem bis anderen Orchester.
Die Vorbereitung für die großen Orchesterprojekte, die dann ja auch auf Reisen gehen, wie läuft die ab? Ich erinnere mich von unserem letzten Gespräch, und da wurde schon gesagt, es gibt eine ganz intensive Probenphase und es gibt auch jede Menge Traditionen, die unglaublich Spaß machen, aber die so ein bisschen den Teamgeist und dann eigentlich sogar eine typische Orchesterfarbe auch prägen können. Erzählt ein bisschen darum, wie sieht eine Probenphase in so einem Orchesterprojekt aus?
Na, es hat sich letzte Jahre ein bisschen geändert, weil die Mitgliedschaft wird immer ein bisschen, die haben wir ein bisschen kürzer gemacht, damit mehrere Leute teilnehmen können. Also es ist ein bisschen ein Projektorchester im Moment, und das heißt, dass die ersten zwei Tage muss man einander wirklich kennenlernen. Also es kann noch ein bisschen, die Partylaune ist noch nicht da, alle sind ganz gefokust auf die Noten und ja, wer ist da? Kenne ich schon Leute? Konstantin, du weißt auch, wie das abläuft natürlich. Und wir werden dann nach zwei, drei Tagen auch mit Gruppenleiter, wie heißt das, Registerproben anfangen. Also dann kommen Leute von holländischen Sinfonieorchestern, die werden dann ihre Expertise teilen mit unseren Teilnehmern. Und dann gibt es verschiedene Workshops. Man kann sich, wie heißt das, Body and Mind heißt das, wie verhält man sich im Orchester und wie schaut man, dass man gesund bleibt, Körperhaltung, diese Art von Sachen. Es gibt dann immer ja eine ganz strenge Arbeitsphase, bevor das dann wieder das erste Konzert meistens in unserer eigenen Saal haben in Apeldoorn.
Genau, ja, also es sind normalerweise sehr intensive Probetage, gerade zu Beginn. Also es fängt direkt an, auf jeden Fall. Und wir haben meistens, also eben zu Beginn, das ist wirklich, dass wir da in die Noten reinkommen. Also man liest gemeinsam, man hat Generalproben, dann hat man eben auch zu Beginn diese Registerproben, die einem dann helfen, wirklich schnell ins Stück zu kommen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig oder essentiell, dadurch, dass die Zeit doch begrenzt ist. Ich glaube wirklich, gerade zu Beginn, da sind wir wirklich in einem anderen Fokus drin als wirklich als Orchester. Es ist wirklich, es geht alles darum, sich als eine Einheit zu spüren, also zu verstehen, wie funktioniert man als Einheit, wie kann man schnell in die Musik gelangen. Und ja, und dadurch haben wir eben einen recht strikten Tagesablauf.
Ja, und was auch das Orchesterprojekt ist natürlich all diese Nationalitäten zusammen, weil wir haben noch immer das holländische, ja, wir haben Frühstück am Morgen, dann am Nachmittag Lunch und an wirklich nicht zu spät Nachtessen. Aber dann, das ist für unsere spanische Kollegen und andere, die immer wieder der gleiche, wie heißt man? Man reklamiert, dass das dann doch ein bisschen zu früh ist zum Essen. Und sie sollen noch Fahrrad fahren, Radfahren. Und das ist auch nicht für alle angenehm am Anfang. Also man lernt doch ein bisschen Holländisch zu arbeiten.
Ja,
Genau,
das
ja.
Fahrradfahren. Gibt es da eine Anekdote, Konstantin? Bist du ein Fahrradfahrer geworden mit dem Orchester?
Ja, doch, auf jeden Fall, zu einem gewissen Grad, auf jeden Fall. Also gerade zu Beginn, ich weiß noch, in meinem ersten Projekt, da hatte ich Mühe mit dem Fahrrad. Gerade, also das allererste Fahrrad, auf dem ich gefahren bin, das hat nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich mir immer Zeit genommen, am Anfang früh abzufahren, um dann auch rechtzeitig zur Probe anzukommen. Aber das hat sich dann mit den Jahren gebessert. Also da habe ich mich dran gewöhnt, habe dann auch frühzeitig gesagt, wenn etwas zum Beispiel nicht funktioniert beim Fahrrad. Und das ist schon Teil der Tradition geworden, doch gewissermaßen. Also wir wissen immer, okay, so fängt der Tag an. Man muss früh genug abfahren, man muss sich so einrichten, dass es aufgeht. Genau. Aber ich würde sagen, das ist ja, ist Teil des Orchestererlebnisses geworden, ja.
Ihr bekommt natürlich vorher die Noten zugeschickt und arbeitet auch schon dran. Es gibt aber ein besonderes Stück, was ihr im Programm habt, von Anna Meredith, Hands Free. Und da gibt es noch gar keine Noten. Also du kannst das Spielen eigentlich noch gar nicht proben, sondern es gibt Anweisungen. Erzähl mir davon.
Genau, ja, also wir haben kürzlich die Anweisungen erhalten und wir werden noch ein Meeting haben, um das genau anzuschauen oder beziehungsweise da noch eine Einführung zu bekommen zum Stück. Es gibt keine, nein, keine Noten mit, also die zumindest keine klassische Schreibweise. Wir haben Cues erhalten, wie wir uns verhalten sollen, wie wir, ja, wie wir die Informationen weitergeben sollen, aber das liegt noch ein bisschen im Offenen, also da müssen wir noch genauer anschauen, wie das ablaufen wird. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt und schon in den letzten Jahren gab es Projekte, die ein bisschen übergreifender waren, also die auch mit Bewegung viel zu tun hatten. Und das war für mich immer eine sehr wertvolle Erfahrung, weil das ein bisschen, ich würde sagen, auch mein Verständnis der klassischen Musik erweitert hat.
Kannst du mal ergänzen, was das für Anweisungen oder für Spielanweisungen sind?
Die Noten, die ich erhalten habe, da steht eigentlich, da steht eben ein Cue, das heißt Global Cue, das heißt, es wird wohl einen globalen Anführer geben des Stücks und dann gibt es Group Cues, also ein Cue, andere, sagen wir mal, Anführer oder Leaders, die diesen Cue übernehmen. Aber eben, ich habe jetzt die Noten angeschaut und es ist viel Information drin, bereits, aber noch genau klar, wie das ablaufen wird, ist es mir noch nicht. Beispielsweise steht ganz zu Beginn steht der Puls des Stücks. Pulse is 200. Und dann 135, here is 16th notes, 246, here is 8th notes. Und dann stehen eben Einweisungen zum Beispiel, dass man von hinten nach vorne klatschen soll oder dass man Bewegungen mit den Knien macht. Und das sind diese Cues und die werden dann weitergeleitet an die Gruppenanführer und die Gruppenanführer leiten das weiter an die Orchestermusiker. Das heißt, das ganze Orchester wird ich würde sagen, wie eine Reaktion wird das dann ausschauen.
Stefan, das klingt total rätselhaft. Du weißt bestimmt schon ein bisschen mehr über dieses geheimnisvolle Stück. Warum habt ihr das ausgewählt? Was ist das?
Naja, wir suchen immer natürlich nach neueren Arten, um die Musiker ja auch ein teilzugeben in die Zukunft des Orchesters. Wir wissen ja schon, es gibt ja seit Jahrhunderten gibt es ja die Rituale im Orchester. Und letztes Jahr haben wir schon zum Beispiel Petruschka von Strawinski gespielt mit einer Orchesterchoreografie. Und das wurde wirklich in Berlin haben die Leute das geliebt. Das war super. Aber bevor das Projekt stattfand, wussten wir ja gar noch nicht, wie das aussehen sollte. Dann wird man als Orchester, Manager, Producer auch ein bisschen nervös, weil wir wissen ja auch nicht, was passiert. Und da, das ist wie ein leeres Blatt. Und dieses Mal ist es eigentlich nicht wirklich ein leeres Blatt, aber es gibt ein ganz gutes Konzept für dieses Stück. Aber die Leute, die das so gemacht haben, die möchten einfach nicht, dass die Musiker schon wissen, was passiert. Deshalb haben sie nur sechs Leute ausgewählt, wie Konstantin und naja, noch andere Leute. Die werden ein bisschen eingeführt jetzt. Die wissen so ein bisschen, wir wissen das. Und die werden auch Group Leader. Also sie werden mit den verschiedenen Gruppen des Orchesters studieren. Aber erst am ersten Tag werden alle anderen Leute wissen, was passiert. Das muss alles auswendig gemacht werden. Und schlussendlich wird es eine ganz schöne Bewegungschoreografie mit Body Percussion. Es gibt Gesang. Die Orchestermitglieder sollen singen. Es wird einfach total überraschend. Und nur 15 Minuten, aber es braucht einfach ganz viel Arbeit, um das alles auswendig zu lernen, dieses Prozess.
Gesang, Konstantin ist kurz blass geworden.
Ja.
Nein, es ist Spaß. Es geht um ganz körperliche Musik. Und ja, die Auseinandersetzung mit neuen Konzertformen, mit neuen Aufführungspraktiken. Und das ist ja eigentlich die Zukunft, mit der wir uns alle beschäftigen. Wohin entwickelt sich das Orchester? Und wenn ich mal eine Orchesterstelle habe, muss ich trotzdem wach sein und die Augen offen haben, wohin soll meine Musik zielen? Also, dass man nicht sagt, man macht immer wieder Musik für den eigenen Kokon, sondern geht nach draußen und man möchte die Leute begeistern und auch mal ungewöhnlich.
Genau. Ihr auch mit dieser Art von Body Percussion, das ist natürlich für viele Leute, die auch selbst kein Instrument spielen, würde das zugänglich sein. Man muss ja nicht unbedingt Orchestermusiker sein, aber für die Gruppe, die wir jetzt haben, ist auch für das Anfang, für das Prozess, ist es natürlich super, um sich kennenzulernen, weil die müssen da alle total offen für stehen und die Instrumente sind weg. Die erste Probe wird ohne Instrumente sein. Die Hälfte des Orchesters, das sind neue Leute. Die andere Hälfte kennt sich schon. Also es wird nicht die gleiche Gruppe von Blechbläser geben und die Streicher vorne, aber die werden alle doch in einem anderen Verband stehen.
So, und man muss nicht denken, dass das Nationale Jugendorchester der Niederlande nur noch Kindergartenprojekte macht oder einfache Sachen, wo man sagt, Hauptsache, es ist eine große Show und die Musik spielt keine Rolle mehr, denn der Rest des Programms ist wirklich Hard Stuff, Heavy Load. Ihr habt Sergei Prokofjews Romeo und Julia in Auszügen nur, aber trotzdem ist es unfassbar schwer zu spielen und zusammenzubringen. Das heißt, das Niveau muss natürlich schon stimmen.
Genau, ja. Und das ist, das finde ich eine der tollsten Sache meine Job, dass ich auch zuständig bin für die Rekrutierung der Musiker jedes Jahr mit ungefähr über 400 Probespiele. Und das ist auch, was wir bieten an die Musikhochschule. Einfach, die kommen fast alle, was soll ich so sagen, und die haben dann ihre Probespieltraining. Und nur 80, 90 haben da natürlich Platz in unsere Projekte.
Konstantin darf wiederholt dabei sein. Was macht er richtig?
Unsere Jury-Expertin, sie ist immer sehr enthusiast, wie Konstantin spielt. Ja, das ist immer wieder schön, wenn Leute wiederkommen, wieder Probespiel machen. Manche, die schaffen das immer wieder. Und das ist einfach, ja, die haben das doch das Talent. Und das ist unglaublich schön, natürlich.
Konstantin, was ist für dich reizvoll daran, deine Sommerferien aufzugeben und dich komplett in so einen Orchesterbetrieb reinzugeben. Denn es ist natürlich Spaß und man lernt sehr viel und man lernt tolle Leute kennen, aber es ist natürlich auch irre viel Arbeit. Was ist für dich der große Benefit und warum genau in dieses Jugendorchester wieder zurückzugehen?
Also ich denke, dieses Jugendorchester für mich, das war die Möglichkeit, eigentlich auch das Orchesterleben überhaupt erstmal kennenzulernen. Also ich war zwar vorher schon tätig in anderen Jugendorchestern, aber so ein großes Jugendorchester, das war mir neu zu dem Zeitpunkt. Und das ist natürlich, das sind eben Emotionen oder Eindrücke, das sind große Eindrücke, das sind starke Eindrücke. Gerade als Musiker, wenn das ist halt eigentlich der Traum, oder? Das ist das Ziel gewissermaßen, als Orchestermusiker in einem Orchester mitzuspielen. Und ich denke, diese Projekte waren für mich einfach von immenser Bedeutung. Das heißt, jedes Jahr, wenn ein neues Projekt stattfindet, dann gebe ich sehr gerne meine Zeit dafür auf, weil das ist eigentlich die Perspektive, die ich mir auch selbst setze. Also das ist weit mehr als nur Arbeit oder eigentlich auch gewissermaßen eine Leidenschaft. Das ist wirklich Teil meines Lebens geworden. Und diese Orchester, die machen das eben möglich, diese Jugendorchester. Und deswegen ist es so essentiell, dass diese Projekte stattfinden dürfen.
Das ist ein traumhaftes Schlusswort, finde ich. Man muss das eigentlich nicht verwässern. Es sei denn, Twan hat jetzt noch ein i-Tüpfelchen dazu. Es ist ja das Ende der Tournee praktisch. Also es ist das große Zusammenspiel. Die Konzerte vorher in den Niederlanden haben schon stattgefunden. Also man ist jetzt wirklich bereit, nochmal so ein Extra obendrauf zu geben, wenn man nach Berlin kommt. Macht das einen Unterschied, ein Projekt nochmal ins Ausland zu tragen dann anschließend?
Du meinst, ob es dann, was die Mehrwert ist, dass wir, ja, wir gehen ja natürlich nicht nur nach Berlin, aber wir spielen auch in Kassel. Ich muss sagen, dass wir oft, natürlich haben wir teilgenommen an Young Euro Classic. Ich erinnere mich selbst, dass ich in 1999 selbst gespielt habe im Konzerthaus, als ich noch ein kleiner Posaunist war mit dem National Jugendorchester. Also für mich ist es eine wunderschöne Erinnerung und ich finde das ganz toll, um das auch wieder zu organisieren jetzt für die jungen Kollegen und Kolleginnen. Wir waren vor einem Jahr auch in dem Wiener Musikverein. Das ist einfach, die kommen dann alle, die möchten alle Probespiel machen. Und wenn wir nur in Holland spielen, wir haben ja auch das Konzertgebäude, das ist auch wirklich ein toller Saal. Aber gerade für Musiker ins Ausland gehen und für neue Publikum spielen, das ist, wo es sich umdreht. Und wir sind auch immer, Berliner Publikum war so, wie heißt das, enthusiast. Das war ein Traum. Dafür machen wir das.
Vielen Dank euch beiden für den Besuch hier im Podcast. Ich freue mich, wir freuen uns, euch bald in Berlin begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr gespannt auf die Performance von Hands Free und natürlich auf Romeo und Julia. Dankeschön euch beiden und bis bald.
Vielen
Bis
Dank.
bald. Ciao.
Young Euro Classic, der Podcast.